Demokratie Online, Podcast, Blog, Informationen und Vernetzung. Im Internet erreichbar unter demokratie-online.net. Redaktion, Produktion und am Mikrofon Silvia Schmidt. Und diese Sendung wird etwas anstrengend, aber Podcast-Sendungen können ja sehr bequem stückweise gehört werden und vielleicht bietet sich das Nachdenken zwischendurch auch an. Heute werden 4 Filme aus der Münchner Dokumentarfilmschmiede Denkmalfilm vorgestellt. Diese Werkschau der Regisseure Bertram Verhaag, Klaus Striegel und des Co-Regisseurs Kai Krüger verbindet sich mit dem Thema der Sendung: die Täuschung der Bürger und Bürgerinnen durch Politik, Finanzwelt und Industrie. Wie weit und wie tief diese Täuschung geht, das werden wir noch sehen. Reden wir doch zunächst mal über Geld, bevor das Geschäft mit unseren Ernährungsgrundlagen drankommt, dann die Wissenschaft und zuletzt die Atomindustrie. Ehrenamtlich würde wohl niemand auf die Idee kommen, unsere Ernährung Märkten zu unterwerfen, Saatgut zu patentieren, Genmanipulation zu erforschen oder auch Atomkraftwerke zu bauen. Der Motor von allem ist Geld, also reden wir darüber. Regisseur Klaus Striegel sagt, der Schein trügt, so heißt sein Film von 2009. Er erschien also zu einer Zeit, als die Finanzkrise existenzielle Ängste weckte und Bürger erfuhren, was giftige Wertpapiere sind, wohin Kreditgeschäfte führen können. Wenn nicht nur Banken, sondern sogar Regierungen ganzer Staaten über riskante Spekulationen stolpern, wo sollte das alles enden? Auch Geldanleger, die nicht zu den Großen gehörten, aber vom Kuchen was abhaben wollten, hat es getroffen. Die vermeintlich sichere Geldanlage konnte man buchstäblich in der Luft zerreißen. Eine echte Vertrauenskrise. Dem ursprünglichen Tauschmittel Geld wurde eine Macht verliehen, die weit über die Macht eines Tauschmittels hinausgeht. Der Schein trügt, zeigt auch, wie aufgeregt und nervös Menschen in der Nähe von Menschen reagieren, die diese Macht des Geldes verkörpern. Wie sie beispielsweise gebannt auf den Rat des schwerreichen Warren Buffett warten, selbst wenn dieser Rat bloß aus einem nichtssagenden Satz und einem leutseligen »Okay, danke, tschüss« besteht.
Raiffeisen von Gammesfeld, Peter Breiter.
Krasser könnte der Gegensatz der glitzernden Finanzwelt mit ihren Zahlen und Datenströmen zur kleinsten Bank Deutschlands nicht sein. Da putzt auch Peter Breiter selbst, der heutige Chef des Geldinstitutes, und dieses hat fast schon Wohnzimmercharakter. Doch der Schein trügt. In der Raiffeisenbank Gammesfeld weiß man sehr genau, was man tut. Breiters Vorgänger Fritz Vogt hatte noch Gefängnis wegen illegalen Bankbetriebs riskiert. Dieses Misstrauen der staatlichen Aufsicht ist aber schon lange vom Tisch.
Einer hat Geld, der bringt es zur Bank, der andere braucht Geld, der holt es von der Bank, fertig. Und da braucht man erstens ein Computersystem, da braucht man auch hoch ausgebildete Leute, ein gesunder Menschenverstand reicht. Wenn Sie wissen, dass 350.000 Bankprodukte existieren und der Bürger fällt drauf rein, wir haben 3.
Sparbuch, Girokonto, Darlehen.
Als ob eine Bank was produzieren würde, eine Bank verwaltet was. Eine Autofabrik schmeißt Auto raus, ein Landwirt schmeißt Milch raus, ja. Aber eine Bank schmeißt doch nichts raus. Ich bin der Geschäftsführer einer Kreditgenossenschaft nach Raiffeisen-System und ist was völlig anderes. Ein Bankdirektor, wenn er ein Guter sein will, dann muss er möglichst viel von dem Geld, das ihm anvertraut wird, zu verwalten, möglichst viel für sich und die Bank behalten. Und bei Raiffeisen ist es genau umgekehrt.
Klaus Striegel spielt in seinem Film nebenbei auch ein bisschen mit Geld und streut hin und wieder Gedankenspiele ein. Zum Beispiel, dass man für Geld so verschiedenartige Dinge kaufen kann, wie Waffen oder Kartoffeln. Natürlich kommt ein Film über Geld nicht ohne Akteure der Finanzwelt aus. Bernard Lierter ist einer davon. Wie Fritz Vogt es bei Sandra Maischberger auch gesagt hatte, sieht Lierter einen Zusammenhang zwischen Umweltproblemen und Geld. Für Lierter ist Geldvielfalt eine Lösung vieler Probleme, von Arbeitslosigkeit bis Klimawandel bis hin zur finanziellen Instabilität. Es sollte seiner Ansicht nach mehr Komplementärwährungen geben. Dieser Gedanke ist auch in Flanderns Ministerium für Verkehr und Soziales angekommen, wie ein Interview im Film zeigt. Wir sehen im Film auch die Suppenküchen und Slums, auch die von New York. Dass Handlungsbedarf besteht, ist ja nicht neu. Was also kritisiert Bernard Lierter am heutigen Finanz- und Wirtschaftssystem?
Wenn man bei einer Bank 500.000 Euro aufnehmen will, überprüfen Sie zuerst, ob man kreditwürdig ist. Und wenn Sie dies mit Ja beantworten, dann tippen Sie Zahlen in dein Konto. Genau da wird Geld geschaffen. Dabei braucht die Bank als Einlage nicht die gesamte Summe. 10% genügen. Das Geld kommt in Umlauf und landet auf einem anderen Konto. Diese Bank hat jetzt 500.000 Euro, mit denen sie 5 Millionen Euro erschaffen kann. Wenn die Bank die 100.000 erschafft und auf dein Konto schiebt, erzeugt sie nämlich nicht den zusätzlichen Zins. Also musst du in die große Welt hinaus und konkurrierst mit allen anderen, um die 200.000 zurückzubringen. Wir konkurrieren also alle gegeneinander, um etwas, das überhaupt nicht erschaffen wurde. Ich war Zentralbanker und Währungshändler, habe für große multinationale Konzerne und Entwicklungsländer gearbeitet. Ich war Professor für internationales Finanzwesen. Wir bezahlen unsere Bauern dafür, nichts zu produzieren, während in Afrika Menschen hungern. Dahinter steckt die Logik, dass es in Afrika keinen Markt für Lebensmittel gibt. Ohne Geld gibt es keinen Markt. Die Art Geld, die wir verwenden, muss knapp sein. Knapper als sein Gegenwert, so steht es in den Lehrbüchern. Anders gesagt, in einer Gesellschaft muss es Menschen geben, die nicht genug Geld haben, sonst wird es wertlos.
Dieser Wettlauf ums Geld, die Sehnsucht der Menschen, viel davon zu besitzen, statt lebenslänglich um Geld kämpfen zu müssen, ist selbst zu einem Geschäft geworden. Einem Geschäft mit Büchern, DVDs, CDs, Vorträgen, Coachings und Seminaren, die teilweise exorbitante Summen kosten. Das Filmteam hat sich auch in dieser Branche umgehört. Doch nehmen wir mal an, Sie haben keine Geldsorgen. Sie haben Erfolg, Sie verdienen viel Geld, ob Sie das nun durch gute Ideen, gut entlohnte Arbeit oder als Manager eines großen Unternehmens erreicht haben. Was aber wird, wenn der weltweite Fluss der Geldströme zum Erliegen kommt? Gerhard Spannbauer hat darüber nachgedacht.
Wenn jetzt aber die Finanzkrise weiter voranschreitet und mal Zahlungsflüsse abbrechen, dann kann es sein, dass die Lieferanten nicht liefern und dann werden die Supermärkte binnen weniger Tage leer. Und wenn ich sehe, dass viele Autoren sagen, rette dein Geld, kauf Gold und Silber. Wenn man die Idee aber mal durchdenkt, kommt man, wie gesagt, logischerweise auf die Idee, Gold und Silber kann man nicht essen.
An Schwachstellen der Wirtschaft setzen Regional- und Komplementärwährungen an. Diese ergänzenden Währungen sind immer umlaufgesichert, das heißt, ihr Wert vermehrt sich nicht durch Sparen, sondern im Gegenteil, er wird durch das Sparen eher vermindert. Ein sehr altes Beispiel ist das der Arbeitswertscheine im österreichischen Wörgl. Anfang der 1930er suchte man nach einer Antwort auf die ungleich härtere Weltwirtschaftskrise, die heute noch das Schreckensgespenst schlechthin ist. Lebensmittel mussten mit Schubkarren voller Scheine bezahlt werden und man musste sich beeilen, denn der Wert am Abend war nicht mehr der Wert vom Morgen. Die Parallele der Weltwirtschaftspolitik gestern zur Weltwirtschaftspolitik heute sind allerdings überdeutlich sichtbar. Veronika Spielbichler vom Unterguggenberger Institut im österreichischen Wörgl.
Die Gemeindekasse war leer, die Leute waren ohne Arbeit, haben nicht mehr einkaufen können. Auf der anderen Seite sind die ganzen Arbeiten, die in der Gemeinde notwendig waren, liegen geblieben. Also das war der Bürgermeister Michael Unterguggenberger. Er hat die Idee gehabt, also in seiner Gemeinde die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und zwar, indem er ein Tauschmittel in der Gemeinde schafft. Das war ein regionales Tauschmittel, das einfach in Wörgl gegolten hat wie Geld. Ziel war, dass die Stadt damit ein Bauprogramm macht, um diese notwendigen Arbeiten durchzuführen. Die Arbeiter mit diesem Geld bezahlt. Die Arbeiter können in der Gemeinde damit einkaufen gehen. Das wird angenommen wie der Schilling. Die Geschäftsleute haben damit wieder Geld in der Kasse, können ihre Steuerrückstände bezahlen, bringen das Geld zur Gemeinde, können dort auch Wasser, Strom, andere Abgaben mit diesem Geld bezahlen. Auf diese Weise hat die Gemeinde sofort wieder Geld zur Verfügung, um wieder Baumaßnahmen durchzuführen. Das Verbot ist dann im Jänner 1933 schon eingetroffen in der Stadt. Und da ist es dann auf Druck der Nationalbank über den Behördenweg eingezogen worden. Das letzte große Monopol, das ist das Machtmittel, das aber heute auch im Grunde die Entscheidungen trifft, das ist das Geld. Da gibt es keine Mehrparteienlandschaft.
Fast dasselbe Vorgehen hat ein brasilianisches Slum wieder aufleben lassen. Teil des Komplementärwährungssystems sind allerdings auch zinslose Mikrokredite, deren Praxis man im Einzelfall betrachten müsste, denn Mikrokredite sind nicht mehr so ganz unumstritten. Doch wie in Wörgl, so im brasilianischen Slum der Stadt Fortaleza. Es geht stetig aufwärts. In Brasilien sind ohnehin schon mehrere Reformen am Werk, das Null-Hunger-Programm, die Förderung kleinbäuerlicher Landwirtschaft, ja, es gibt sogar einen Staatssekretär für solidarische Ökonomie. Joaquim de Melo von der Banco de Palmas.
Und das hier, das ist die allerbeste Währung. Das ist kein Dollar, kein Euro, kein Pfund, das ist unser Palmas. Die Einwohner hier waren ursprünglich Fischer, lebten an der Küste. 1973 wurden sie zwangsweise hierher umgesiedelt, um neuen Hotels, Promenaden und Geschäften am Strand Platz zu machen. Seit den 90er Jahren haben wir selbst begonnen, in der Siedlung die Infrastruktur aufzubauen. Aber die Bewohner blieben arm. Das Geld, das wir verdienten, ist wieder davongeflossen, weil alles, was die Leute eingekauft haben, von außerhalb des Viertels kam. Wir haben unsere finanzielle Grundlage verloren, weil wir unser Geld nicht hier ausgeben konnten.
Diese Errungenschaft von Macht über ein Geld ist meiner Ansicht nach die wichtigste Eigenschaft von den komplementären Währungen. Alle zentralen Banken sind äußerst konservativ. Sie haben also ihre einzige Aufgabe, die Inflation zu vermeiden. Dadurch machen sie das Geld knapp und produzieren eben die Armut.
Und das zuletzt war der brasilianische Staatssekretär für Solidarökonomie, Paul Singer. Mit diesen Informationen ausgestattet und vielleicht auch etwas widerstandsfähiger gegen Panikmache im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise, können wir uns nun das nächste Thema vornehmen. Ernährung, Landwirtschaft, Saatgut. Gentechnik als Geschäft oder als Wissenschaft. Konzerne haben sich aufgemacht, um etwas Wirkungsvolles gegen den Hunger zu tun. So die offizielle Darstellung. Alternativlos sollen Agrargentechnik und industrielle Landwirtschaft sein. Die biologische, kleinbäuerliche Wirtschaftsweise am anderen Ende der Skala, die bringt's nicht. Ist das so? Gehen wir mit Bertram Verhaag und Kai Krüger auf die Reise und schauen, was sie in Tote Ernte zusammengetragen haben. Es geht um Saatgut, ohne dass weder Tiere noch Menschen irgendetwas zu essen hätten. Ursprünglich war es frei. Traditionell haben Bauern einen Teil der Ernte zur Wiederaussaat und für die Zucht einbehalten. Dieses Recht ist inzwischen stark gefährdet. Durch Sortenschutzregelungen und Nachbaugebühren, besonders aber durch Patentierung genveränderter Sorten und durch die aggressive Wahrnehmung dieser Patentrechte. Hier eine kurze Einführung in die ganze Auseinandersetzung um Agrargentechnik, bevor wir uns ein paar Ausschnitte aus Tote Ernte anschauen und hören, was die Interviewpartner dazu zu sagen hatten. Um die Biotechnologie, Agrargentechnik, wurde nämlich schon einigen Wirbel gemacht und es ist nötig, dazu ein paar Dinge zu ergänzen. Das Portal agrarheute.com hat am 1.11.2013 beispielsweise einen Artikel veröffentlicht, in dem es heißt, Wissenschaftler hätten herausgefunden, dass der Wirkstoff Glyphosat krebshemmende Wirkung haben könnte. Glyphosat wird von Monsanto unter dem Handelsnamen Roundup als Totalherbizid vertrieben, also als Unkrautvernichtungsmittel. Und Monsanto hält gleichzeitig Patente an genveränderten Pflanzen, die resistent gegen Glyphosat gemacht worden sind. Dieser Meldung gegenüber steht eine andere Meldung, vom österreichischen Sender ORF im Juni 2012. Laut Studien könne Glyphosat unter anderem Krebs und Geburtsschäden verursachen. Was stimmt denn nun? Die Stiftung Ökologie und Landbau, SÖL, meldete im Oktober, dass der Welternährungspreis 2013 an Forscher gegangen ist, die im Auftrag der Konzerne Monsanto und Syngenta genmanipuliertes Saatgut entwickelt haben. Monsanto steht allerdings auch auf der Sponsorenliste dieses Welternährungspreises. Auf der Sponsorenliste stehen unter anderem Syngenta, DuPont, Pioneer, Bayer Crop Science, Archer Daniels Midland, Cargill, dazu Adressen aus der Finanzwelt und noch weitere. Zu den Beratern der Stiftung zählen US-amerikanische Politiker und diverse Wissenschaftler. Das Vergabekomitee habe bei der diesjährigen Preisverleihung betont, gentechnisch veränderte Pflanzen würden höhere Erträge bieten und seien resistenter gegen Krankheiten und schlechtes Wetter. Dabei muss man aber Folgendes bedenken. Genmanipulierte Pflanzen sind patentiert. Sie basieren aber auf Pflanzensorten, die wir alle kennen und die über viele Bauerngenerationen hinweg kultiviert worden sind. Sie können sich, wie alle anderen Pflanzen auch, unkontrolliert ausbreiten. Durch Insekten, Wind, Sturm, auch beim Transport. Diese Genpflanzen werden hauptsächlich in der industriellen Landwirtschaft angebaut. Für die Futterversorgung in der Massentierhaltung, zur Energie- und Treibstoffproduktion, für den Export, also gar nicht zur direkten Ernährung der Bevölkerung. Genverändertes Saatgut kann nicht auf einen einfachen Nenner gebracht werden, dass es höhere Erträge bringe und deshalb ein wesentlicher Beitrag zur Welternährung sei. Dieses Saatgut muss beispielsweise wegen der Vertragsbedingungen jährlich neu gekauft werden. Dadurch aber können Pflanzensorten nicht an Standortbedingungen, an Klimaverhältnisse angepasst werden. Das Saatgut ist natürlich auch teurer als herkömmliches Saatgut. Weitere Angelegenheiten beißen sich mit einem Welternährungspreis für Biotechnologen, die im Auftrag von Agrargentechnikkonzernen arbeiten. So zum Beispiel. In Mexiko, dem Ursprungsland des Mais, wurde in diesem Jahr der Anbau von genverändertem Mais durch eine Sammelklage gestoppt. Monsanto und Pioneer hatten vorgehabt, über 2 Millionen Hektar mit transgenem Mais bepflanzen zu lassen. Die indische Regierung wollte Patente auf Pflanzen und Tiere verhindern, musste aber auf Geheiß der Welthandelsorganisation WTO einlenken. Monsanto gehört zu den Konzernen, die das entsprechende TRIPS-Abkommen entwickelt haben. Pflanzen wurden auch manipuliert, um Mangelkrankheiten zu begegnen. Eine Reissorte sollte sich mit Vitamin A und E anreichern, sie sollte gegen Schädlinge und Trockenheit resistent sein und einen gesteigerten Ertrag bringen. Das war der Forschungsauftrag. Diese Vitamine kommen aber noch in zahlreichen anderen Pflanzen vor. Und was Mais in Mexiko ist, ist Reis in asiatischen Ländern. Er ist dort zu Hause. Und für Menschen, die täglich nur eine einzige Schüssel Reis zum Essen bekommen können, ist dieser Gentechnik-Reis auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Er ersetzt niemals die ausgewogene Ernährung, für die viele verschiedene Pflanzen angebaut werden müssten. Und noch zwei Aspekte haben Einfluss auf landwirtschaftliche Erträge und Welternährung, die bei der Preisvergabe des Welternährungspreises anscheinend missachtet worden sind. Der Anbau genmanipulierter Pflanzen erfolgt hauptsächlich auf flächendeckenden Monokulturen. Diese haben Langzeitfolgen. Zum einen durch Abholzung von Wäldern, zum anderen durch Landraub, durch die Vertreibung zahlloser Kleinbauern, wodurch zusätzliche Not und Hunger verursacht wird. Dann kommen noch Klimawandel und Folgen dieser Anbaupraxis, die wiederum neue Lösungen erfordern. Durch diese reich gedeckten Tische werden zum Beispiel bestimmte Schädlinge geradezu angelockt. Dann muss man mehr Chemie, also mehr Gift einsetzen, um sie wieder loszuwerden. Konzerne wie Monsanto, Syngenta, BASF oder Bayer verkaufen solche chemischen Pflanzenschutzmittel und Saatgut von Pflanzen, die oft bloß dafür manipuliert worden sind, dass sie eben resistent gegen Wirkstoffe dieser Schutzmittel sind. Warum also wehren sich Bauern und Bäuerinnen so vehement gegen diese Form der Landwirtschaft, gegen Agrargentechnik und gegen Konzerne? Percy Schmeisser, konventioneller Landwirt, lange Jahre selbst Rapszüchter auf seiner eigenen Farm in Kanada, wurde von Monsanto verklagt. Er sagte im Interview für den Dokumentarfilm Tote Ernte:
Es hat mich getroffen wie eine Bombe, dass mein Saatgut ruiniert war durch Pollenflug oder fremde Körner, die ich gar nicht haben wollte. 50 Jahre Zuchtarbeit verloren. Das war ein harter Schlag.
Im August 1998 wurde er verklagt, das von Monsanto patentierte Saatgut widerrechtlich angebaut zu haben. Percy Schmeisser erhob Gegenklage. Von da an ließ Monsanto den kleinen Getreidefarmer bespitzeln und verfolgen.
Anhand der Nummernschilder fanden wir raus, dass es von Monsanto angeheuerte Leute waren. Sie kamen auf die Felder und sogar hier auf den Hof.
Monsanto Kanada wollte zu diesen Vorgängen nicht Stellung nehmen. Der Monsanto-Direktor für Öffentlichkeitsarbeit in Europa und Afrika bestätigt die Bespitzelung indirekt.
Ich kann Ihnen nur sagen, das gibt es heute nicht mehr.
Ende 1999 präzisiert Monsanto seine Klage gegen Percy Schmeisser. Erstens rund 170.000 D-Mark Schadenersatz, zweitens rund 30.000 D-Mark abschreckende Strafe und drittens Übernahme von Monsantos Verfahrenskosten in einer geschätzten Höhe von 300.000 D-Mark. Sollte er den Prozess verlieren, wäre das sein Ruin.
Ich denke, unsere größte Hilfe ist der Verbraucher. Wenn er merkt, wie ungesund diese Nahrungsmittel sind, dann muss der Verbraucher sagen, ich will das nicht mehr.
Die denken nicht an die Farmer. Die denken nur an sich und an ihren Profit. Darum geht's doch. Und nicht um Nahrung für die Armen. Machen Sie sich bloß nichts vor.
Als Percy Schmeisser in der Öffentlichkeit über seinen Prozess berichtete, meldeten sich Hunderte von Farmern mit den gleichen Problemen bei ihm, darunter auch die Nachbarn Liz und Ed Cram.
Eines Tages flog ein Flugzeug Richtung Osten über unseren Hof. 3 oder 4 Tage später kam ein Helikopter und flog den gleichen Kurs. Dann kam wieder das Flugzeug. Und einen Monat später entdeckte ich beim Mähen diese großen toten Stellen in den Rapsfeldern.
Das haben wir sicher nicht getan.
Ich rief Patty Schmidt an, unsere Roundup-Vertreterin. Wir nahmen ja an, dass es Roundup war. Sie rief Montag früh zurück und sagte, euer Name steht nicht auf der Überprüfungsliste. Also haben sie eine Liste mit Farmern, bei denen sie kontrollieren, ob sie Roundup-Ready-Genraps anbauen.
Nur Monsanto verlangt einen Technologievertrag.
Wir unterschreiben bei keiner Firma. Dafür sind wir Farmer und bauen an, was wir wollen. Nämlich konventionellen und nicht genmanipulierten Raps, um Monsanto nicht 3 Jahre lang am Hals zu haben. Warum sollte ich irgendjemand Kontrolle über meine Farm geben?
Was bei uns im Zusammenhang mit der Agrargentechnik-Diskussion auch in Medien sehr selten thematisiert wird, sind die Nachbaugebühren für die Wiederaussaat geschützter Sorten. Das sind Sorten, die zwar nicht genmanipuliert und patentiert sind, die aber vom Bundessortenamt geprüft und zugelassen werden müssen. Diese Zulassung ist nicht gerade billig. Züchterarbeit ist außerdem sehr aufwendig. Das Inverkehrbringen von Saatgut, wie es im Juristenlatein heißt, unterliegt besonderen Regeln. Diese führen im Ergebnis dazu, dass Erhaltungszüchter alter Sorten gar nicht in den Wettbewerb treten können. Mit diesem Saatgut darf nicht gewerblich gehandelt werden, also geben es Vereine und Initiativen zum Selbstkostenpreis ab. Obwohl alte Sorten häufig Eigenschaften haben, die für die Weiterentwicklung von Pflanzen wertvoll sind, können alte Sorten naturgemäß eine Bedingung des Bundessortenamtes nicht erfüllen. Homogenität, also Einheitlichkeit. So schließt sich der Kreis zum Verlust biologischer Vielfalt und zum Verbraucher, der nicht wissen kann, wie viele unterschiedliche Formen, Farben und Geschmäcker Gemüse, Getreide und Kartoffeln haben können. Zahlreiche Bauern in Deutschland schlagen sich mit dem Thema Sortenschutz und Nachbaugebühr herum.
Klaus Buschmeier, Landwirt aus dem westfälischen Extertal, schreibt an die Bonner Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, die in Deutschland die Bauern kontrolliert und die Gebühren einzieht.
Ihr Ansinnen aber, als Privatfirma, in Klammern GmbH, in meine Bücher zu schauen, um festzustellen, für wen ich was in welcher Menge aufbereitet habe, ist für mich nicht akzeptabel.
Schon aus Protest gegen die Ausfragerei in Zusammenhang mit den Nachbaugebühren lassen sich die Bauern zu Tausenden von der Saatgut-Treuhand GmbH verklagen. 3 Oberlandesgerichte wollen den Bauern Recht geben, lassen aber ihre Urteile wegen der grundsätzlichen Bedeutung überprüfen. Pflanzenzüchter erzeugen ihr Saatgut nur in geringen Mengen. Es wird von bestimmten Bauern ausgesät und damit vermehrt. Erst dann steht Saatgut in ausreichender Menge zur Verfügung. Buschmeier ist ein Bauer, der Saatgut vermehrt und es auch selbst aufbereitet. Die Aufbereitung ist nötig, weil Saatgut auf Reinheit geprüft wird und ein staatliches Zertifikat haben muss. Um seine Aufbereitung auszulasten, reinigt Buschmeier auch Getreide und Saatgut anderer Bauern. Aufbereiter wie er sind gesetzlich verpflichtet, ihre Kunden an die Saatgut-Treuhand GmbH zu melden.
Bei mir kam die Treuhand irgendwann, hat sich angemeldet als Vermehrer. Ich vermehre 4 Weizensorten und 3 Roggensorten. Und jetzt habe ich eine Klage im Haus.
Ich sehe im Moment den direkten Zusammenhang, dass die Nachbaugebühren in Zukunft dafür verwendet werden, dass gentechnische Sorten gezüchtet werden.
Die Gentechnik ist ein wichtiges Hilfsmittel, das wir auch letztlich in der mittelständischen Pflanzenzüchtung einsetzen werden, um noch höhere Erträge zu erreichen, um den Landwirten hier noch mehr züchterischen Fortschritt hier zu ermöglichen. Neue Resistenzen sind gefordert, Gesundheit ist gefordert. Ja, das geht doch nur mit diesen Methoden.
Sagt Dr. Kendelbacher von der Pflanzenzucht GmbH, der Ansicht ist, dass Agrargentechnik alternativlos sei, wenn es um die nötigen Ertragssteigerungen und Resistenzen der Nutzpflanzen geht. Tatsächlich ist der Ertragsdruck hoch, aber dem könnte theoretisch noch von anderer Seite abgeholfen werden, indem kleinere Betriebe vor dem Dichtmachen bewahrt werden, Verbraucher von Bauern ihre Region kaufen und einen Teil ihrer Nahrung auch selbst anbauen. Wie sehr Konzernmitarbeiter, Wissenschaftler und Politiker am derzeitigen Kurs Richtung Gentechnik und industrielle Landwirtschaft festhalten, zeigt Bertram Verhaag auch mit dem Film Gekaufte Wahrheit aus dem Jahr 2010. Arpad Pushtai und Ignacio Chapella sind gentechnikkritische Wissenschaftler. Das brachte ihnen erhebliche Schwierigkeiten ein.
In der Gentechnik kostet eine falsche Frage deine Karriere. Du stellst eine Frage und findest die Antwort und bist möglicherweise fähig, sie zu veröffentlichen. Aber das ist dann das Ende deiner Karriere. Was in meinem Fall ziemlich einzigartig ist, dass ich überlebt habe.
Ignacio Chapela, Mikrobiologe, Universität Berkeley in Kalifornien, USA, musste mehrfach um seinen Job kämpfen, half mexikanischen Gemeinden, Labore aufzubauen, um feststellen zu können, ob Mais genverändert ist oder nicht. Denn Chapela und sein Team hatten herausgefunden, dass in Mexiko transgener Mais dort war, wo er gar nicht hätte sein dürfen. Weder Regierung noch die Menschen hätten Genmais gewollt, so Chapela.
Ein Wunder der Wissenschaft wird Frankenstein-Food genannt. Wie sicher sind die Bestandteile in Ihrer Ernährung? Professor Pushtails Labor befindet sich im Rowett-Institut in Schottland. Die Wissenschaftler hier versuchen herauszufinden, ob der Langzeitverzehr von genmanipulierter Nahrung die Gesundheit beeinträchtigen kann. Der Professor ist so beunruhigt über die Ergebnisse seiner Forschung, dass er die Resultate vorzeitig veröffentlicht hat.
Bei unserem ersten Experiment, als wir 1995 starteten, gab es noch keine einzige Veröffentlichung über potenzielle oder reale Auswirkungen von gentechnisch verändertem Material auf irgendeine Spezies, Ratten, Mäuse oder Menschen, obwohl die Menschen es bereits aßen.
Arpad Pushtail, Biochemiker, führte Fütterungsstudien durch, in denen gentechnikfreie und genveränderte Kartoffeln verfüttert wurden. Er war 1999 Interviewpartner in einer Channel 4-Sendung, von der wir den Ausschnitt hörten. Daraufhin wurde er entlassen. Man könnte sich hier über Tierversuche streiten oder darüber, ob man Versuche mit genmanipulierter Nahrung überhaupt durchführen sollte, wenn Agrargentechnik sowieso umstritten und auch keineswegs alternativlos ist. Doch Pushtails Aussagen belegen, dass es in Konzernen nicht unbedingt um Wissenschaft geht. Und sie zeigen auch, wie Konzerne und Politiker mit Kritikern umgehen, die sogar anerkannte Wissenschaftler sind. Pushtails aufgeworfene Fragen zu Langzeitfolgen durch genveränderte Nahrung hätten ja ganz normal diskutiert und erforscht werden müssen, auch öffentlich. Nahrung ist von öffentlichem Interesse.
Das ist die gleiche Kartoffelsorte, Desiree, die wir 1995 für Gentechnikzwecke verwendeten. Der Punkt des ganzen Experimentes war, die Kartoffel vor Blattläusen zu schützen, den Hauptschädlingen in Schottland. Wir beobachteten, dass das Lektin, das wir verwendeten und von Schneeglöckchenknospen gewonnen hatten, die Schneeglöckchen vor allen möglichen Schädlingen geschützt hat. Und wir hatten gehofft, dass, wenn wir dieses bestimmte Gen in die Kartoffel einbauen, dass es auch die Kartoffel gegen Insekten schützen würde, was es auch tatsächlich getan hat.
Als er gefragt wurde, im Fernsehen zu sprechen, war er enorm unter Druck. Er war einer der wenigen Menschen auf der Welt, die realisierten, dass die genmanipulierten Saaten all diese Probleme in Darm und Gehirn und Organen von Menschen hervorrufen könnten. So wurde er mit der Erlaubnis seines Direktors interviewt und war dann für etwa 2 Tage der Held am Rowett-Institut. Der Direktor lobte seine Arbeit, pries seine Untersuchung als Weltklasse und dann die 2 Telefonate, angeblich aus dem Büro des englischen Premierministers, die zum Direktor durchgestellt wurden. Am nächsten Morgen wurde Arpad Pushtail nach 35 Jahren gefeuert und mit der Drohung eines gerichtlichen Klageverfahrens zum Schweigen gebracht.
Also zwangen sie uns diesen Vertrag auf, wonach ich, was auch immer sie im Fernsehen oder Radio sagten und in den Zeitungen schrieben, es nicht dementieren oder berichtigen konnte. Ich konnte nicht sagen, wie die tatsächliche Situation aussah.
So, was wir hier haben, sind 60.000 Seiten interne Dokumente der Arzneimittelzulassungsbehörde der USA, die belegen, wie sie ihre wissenschaftlichen Ergebnisse über gentechnisch veränderte Organismen vertuscht haben. Ein Wissenschaftler nach dem anderen sagt, dass diese gentechnisch veränderten Lebensmittel nicht vergleichbar sind mit konventionellen Lebensmitteln. Und das war natürlich die Position, die die Industrie wollte. Wissen Sie, es gibt hier ein Dokument, von dem ich denke, dass es besonders wichtig ist. Hier ist, was die Wissenschaftler der Genehmigungsbehörde FDA, deren eigene Wissenschaftler, sagten. Sie sagten, wir müssen uns anschauen, wie diese Saaten Agrochemikalien verändern. Wir müssen wissen, wie sie die Wasseraufnahme verändern. Wir müssen wissen, wie es mit Nährstoffverlusten aussieht. Wie sieht es aus mit der Vielfältigkeit im Saatgut? Hier, schauen Sie sich das an. Veränderungen in Toxinen oder Chemikalien in den Lebensmitteln. Die Wissenschaftler baten also um diese Studien und sagten, lasst sie uns machen. Wir denken, es gibt ein Problem. Aber die Politiker und die Verwaltung der FDA zu der Zeit sagten nein.
Andrew Kimbrell, Anwalt. Leiter des Center of Food Safety in Washington, also zuständig für Lebensmittelsicherheit. 1998 verklagte er zusammen mit einem Kollegen die FDA, die Lebensmittelüberwachungsbehörde der USA. Auch Medien und Internetforen werden von Konzernen genutzt, um Kritiker zu diskreditieren. In deutschen Medien wie der Wirtschaftswoche, agrarheute.com oder topagrar.com, im Spiegel oder in der Süddeutschen Zeitung findet man mehrere Artikel, in denen ein ideologiefreier, ergebnisoffener Dialog auf wissenschaftlicher Grundlage gefordert wird. Gentechnikkritikern wird jede Fachkenntnis abgesprochen. Immer wieder kommen Aussagen wie etwa, dass Kritik von Aktivisten oder schlecht informierten Verbrauchern käme, dass die Menschen Angst vor neuen Technologien hätten. Zu solchen Kampagnen noch einmal Ignacio Chapella.
Als wir sicher waren, transgenes Material in Oaxaca gefunden zu haben, wollten wir das sehr ausdrücklich sichtbar bekannt machen. Also haben wir es zur Veröffentlichung an die Wissenschaftszeitung Nature geschickt. Nature schickte diesen Artikel Experten, um ihn fünfmal prüfen zu lassen, und stimmte dann der Veröffentlichung zu.
Now we know the industry hired professional public relations companies.
Inzwischen wissen wir, dass die Industrie professionelle PR-Agenturen anstellte, die zu dem Zeitpunkt erstmalig mit viralem Marketing experimentierten. Was bedeutet, dass eine PR-Agentur ins Internet geht und im Auftrag von Firmen beginnt, Ideen über ein bestimmtes Thema zu verbreiten, ohne jedoch zu offenbaren, dass sie von diesen Firmen bezahlt wird. Diese Firma also, die Bivings Group, erschuf zwei fiktive Charaktere, zwei Doktoren. Wir stehen an einer Grenze, wo die öffentliche Universität auf den privaten und militärischen Bereich der Forschungsmaschine trifft. Die eine Seite ist öffentlich, die andere ist privatwirtschaftlich und militärisch. Das Verschließen dieses Wissens, das öffentlich war und privatwirtschaftliches oder militärisches Geheimnis wurde, dieses Einschließen von Wissen halte ich für sehr zerstörerisch. Die neueste Entwicklung in diesem Kampf war der Auftritt von BP auf dem Campus. British Petroleum, die gerne Beyond Petroleum, jenseits von Petroleum genannt würden. BP kam hierher und bot 500 Millionen Dollar an, angeblich für Forschung. Der Verwaltung der Universität fiel es sehr schwer, zu Geld Nein zu sagen. Und es war egal, woher dieses Geld stammte, sie wollten das Geld. Wir wissen, dass BP neue Gebäude in der Schlucht haben möchte. Sie möchten Gebäude, die hinter den Zäunen der nationalen Labore liegen, sodass niemand Zutritt hat. Sie wollen Zugang zu unseren Studenten, Zugang zu unseren Seminaren, um herauszufinden, welche Ideen ihnen nützlich sein könnten. Sie wollen Kontrolle über Veröffentlichungen. Was wird bekannt gemacht? Was bekommt die besagte Publicity und was nicht? Viel wichtiger aber ist, dass sie auch Einfluss auf den Lehrplan möchten.
Einer, der die Auswirkungen des Anbaus genveränderter Pflanzen in Monokulturen kennt, ist der Brasilianer Antonio Andreoli. Der Sohn eines Sojabauern ist Agrar- und Sozialwissenschaftler und hat zusammen mit der Bauernorganisation Via Campesina vor der UN für das Recht auf Nahrung geklagt. In Brasilien hätte die Ausweitung der Genpflanzenmonokulturen bewirkt, dass Hunger, Landlosigkeit und Gesundheitsschäden drastisch zugenommen hätten und dass natürliche Ressourcen wie Wasserquellen gefährdet seien, sagte Andreoli vor der UN. Und gegenüber Bertram Verhaag und Kai Krüger sagte er,
als hier in der Region begonnen wurde mit dem Einsatz der Gentechnik in der Sojaproduktion, hat man dann die Bauern eingeladen zu Festen und Bier gezahlt, Fleisch gezahlt, und sie sollten dann eine Hacke mitbringen. Nachdem sie dann gut gegessen haben, gut getrunken haben, dann haben sie so ein Ritual gemacht, ein mystisches Ritual, alle Hacken in einem Kreis gebracht und sie dann verbrannt. Als Symbol dazu, dass man nie mehr hacken braucht, nie mehr schwer arbeiten muss. Und als Geschenk bekommt dann jeder Bauer ein Liter Glyphosat. Das sei der technische Fortschritt. Die ursprüngliche Idee, eine Gensoja zu erzeugen, ist, dass man sie resistent gemacht hat gegen Glyphosat. Glyphosat ist ein Totalherbizid, dessen berühmte Marke Roundup ist, von Monsanto produziert ist. Jetzt nach ein paar Jahren sieht man, dass immer mehr Unkräuter resistent sind gegen Glyphosat. Wir haben so eine Art neuer Feudalismus. Die Naturressourcen werden privatisiert und die anderen Menschen, denen diese Naturressourcen auch gehören, zahlen, damit sie Teile von diesen Ressourcen wieder nutzen können. Und Teil davon ist sogar Wissen, was vorher schon produziert war und jetzt wieder patentiert wird. Sogar die Natur wird patentiert. Wir kommen in diesen Zeiten zurück, als ein König gesagt hat, der Fluss ist mein oder das Grundstück ist mein und die Bauern müssen dafür zahlen, wenn sie diese Naturressourcen nutzen. Damals gab es ja die Religion, um das zu legitimieren, zu rechtfertigen. Heute, merkwürdigerweise, machen die Wissenschaftler das.
Die Täuschung der Bürger und Bürgerinnen durch Industrie und Politik geht sogar so weit, dass mit Gesundheit und Leben der Menschen gespielt wird. Es werden auch Umweltschäden riskiert durch Chemikalien oder eben auch Radioaktivität. Es gibt Radioaktivität in der Natur, das ist richtig. Darauf weist die Atomindustrie auch gerne hin. Doch Tschernobyl 1986, Fukushima 2011, alle davor oder dazwischen liegenden Störfälle an Atomkraftwerken, ebenso wie die immer noch ungelöste Frage, was mit dem Atommüll eigentlich geschehen soll, Stichwort Asse, all das beweist, dass die Risiken der Atomenergie eben nicht vernachlässigbar sind. Der Dokumentarfilm Das achte Gebot vom Filmteam Bertram Verhaag, Klaus Striegel ist wirklich kein Spaß und stellenweise ist er brutal. Durch zahlreiche ältere und jüngere Video- und TV-Dokumentationen, durch Ausschnitte aus Nachrichtensendungen und durch eigene Interviews haben die beiden Dokumentarfilmer gezeigt, wie Politik und Atomindustrie mit Bürgern umgehen, seitdem man in dieses Geschäft eingestiegen ist. Im Infotext zu Das achte Gebot steht auch, es ginge im Film weniger um technische Fragen, sondern hauptsächlich um die Umgangsform. Das achte christliche Gebot sagt, du sollst nicht lügen. Die Dokumente im Film belegen auch, dass es unwichtig ist, ob ein Land kommunistisch-diktatorisch regiert wird und eine Planwirtschaft hat oder ob es marktwirtschaftlich ist und eine demokratisch gewählte Regierung hat. Der Film ist von 1991 und allerspätestens Fukushima hat jede hartnäckige Behauptung widerlegt, dass hochtechnisierte Industrieländer von Gauss in Atomkraftwerken gefeit sind. Erst im Herbst 2013, also rund 2 Jahre nach dem Unfall, hat die japanische Regierung das Ausland offiziell um Hilfe gebeten, weil man mit den Folgen des Gauss einfach nicht fertig wird. Zeit Online ergänzte dazu, auch internationale Wissenschaftler hätten betont, es gäbe für einen Unfall dieser Art und Größenordnung keine Erfahrungswerte. Ein Beispiel aus dem Dokumentarfilm Das achte Gebot ist die Wiederaufbereitungsanlage im französischen La Hague. Proteste bei uns in Wackersdorf hatten den Bau der Anlage verhindern können. Obwohl diese Proteste 1986 kurz nach Tschernobyl anfingen, brauchten Atomkraftgegner dennoch sehr viel Hartnäckigkeit. Dann stand die Anlage aber bei unseren Nachbarn. Die Forderung der Atomkraftgegner beider Länder lautete daher Ausstieg aus der Atomkraft. Darum winden sich aber heute noch Politik und Konzerne herum, ungeachtet aller Gauss und aller Gefahren, ungeachtet der verheerenden Schäden, die schon am Anfang der Produktionskette im Uranabbau entstehen.
Anfangs redete man immer von einer Fabrik. Und die Leute wussten nicht, was für eine Fabrik hier eigentlich gebaut wurde. Man sprach beispielsweise von einer Fabrik von Küchengeräten.
Unter den 19 Bürgermeistern war nicht einer, der irgendetwas über Atomkraft oder Radioaktivität wusste. Am nächsten Tag hat man dann mit großem Pomp im ersten Fernsehprogramm und in den Zeitungen verkündet, dass die Bürgermeister von La Hague grünes Licht für den Bau der Wiederaufbereitungsanlage gegeben haben.
Das ist die Abwasserleitung von La Hague, durch die das kontaminierte Abwasser ins Meer geleitet wird.
Es gibt eine Studie, Titel Krebs in der Nordnormandie. Eine offizielle Studie des Gesundheitsamtes Nordnormandie. Auf Seite 103 zeigen die Statistiken eine Überzahl aufgetretener Krebserkrankungen verglichen mit der statistisch zu erwartenden Anzahl von Krebsfällen.
Jedes Jahr werden Tausende von Messungen bei Meereswasser, Fischen, Muscheln, Pflanzen und Milch gemacht. Und ich kann Ihnen versichern, dass wir noch nie eine Spur Plutonium gefunden haben.
Entweder weiß er es nicht besser oder er lügt. Auf dem Gelände der Anlage gibt es ein Institut für Meeresökologie. Und was ich Ihnen erzähle, habe ich von diesem Institut. Ich erfinde nichts.
Ich will, dass man mir die Wahrheit sagt. Ich will nicht wie ein Idiot sterben. Ich will wie ein Erwachsener behandelt werden.
Der unersättliche Hunger nach Licht, Kraft und Wärme wird ohne Atomkraftwerke nicht zu befriedigen sein. Wer begriffen hat, was die elektrische kommende Expansion bedeutet, der wird mitgetragen. Im Strom unserer Zeit.
Wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ein solcher großer Rohrbruch stattfindet, dieser berühmte GAU, Herr Dr. Braun?
Darüber hat der Technische Überwachungsverein, an dessen Zuverlässigkeit sicher kein Zweifel besteht, eine Studie angestellt und kam zu dem Ergebnis, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 mal 10 hoch minus 5 in der Lebensdauer eines Kernkraftwerks ein solcher Unfall auftritt. Dazu muss man ein Beispiel nennen. Wenn der altägyptische Pharao Cheops etwa 2500 vor Christi etwa 150 Kernkraftwerke, so wie Stade, gebaut hätte, dann wäre ein solcher Rohrbruch bisher etwa einmal nur vorgekommen.
This is news from WKBO.
Vertreter der Metropolitan Edison mussten heute Morgen den zweiten Block des Kernkraftwerks Three Mile Island abschalten, als nach einem Unfall im Turbinensystem des Reaktors Radioaktivität in die Atmosphäre ausgetreten war. Wir wissen inzwischen, dass der Reaktorkern zum Teil geschmolzen ist. Tagsüber gab die Firmenleitung bekannt, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestünde. Die Situation sei unter Kontrolle.
Das gerade eben war 1979, als es in einem Kernkraftwerk bei Harrisburg in den USA zur Kernschmelze kam. 1986 hieß der russische Kreml-Chef Michail Gorbatschow. Seine außenpolitischen Leistungen stehen hier ebenso wenig in der Kritik wie die innenpolitische Entspannung. Doch demgegenüber steht das Verhalten im Zusammenhang mit Tschernobyl. Die Krankenhausszenen, die Bilder der Schwerverletzten und der Verstrahlten, der Todkranken, die Bilder der Friedhofsszenen sind sehr schwer zu verkraften. Auch diese Frau hier war fassungslos.
Mein Söhnchen, alle deine Freunde sind hier. Wie hat er gelitten? Er ist so schwer gestorben, ich werde es immer vor Augen haben. Er war so lebenslustig und fröhlich. Und er liebte seine Arbeit. Und er war stolz auf das Kraftwerk.
Strahlenphobie hätten die Leute in den Spitälern angeblich, berichtete dieser Mann auf einer Großkundgebung. Das sei eine Erfindung der Bürokratenmedizin, fügte er hinzu, und sprach von Zynismus dem eigenen Volk gegenüber. Diese Kundgebung fand wohlgemerkt in einem Land statt, das man kommunistisch nannte, in dem angeblich Bauern und Arbeiter regieren und mitbestimmen. Der damalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß hätte also wissen müssen, dass nicht Marxismus, sondern reine Verantwortungslosigkeit den Unfall verursacht haben. Denn es wurde ein Versuch durchgeführt, bei dem man Sicherheitsvorschriften, tatsächlich vorhandene bauliche Mängel und weitere Gegebenheiten einfach missachtete. Der Versuch endete mit einer Explosion.
Tschernobyl steht nicht in Bayern und steht nicht in Niedersachsen. Und es ist kein marxistisches, sondern ein murxistisches Pushwerk gewesen.
Die Zeitschrift Atomwirtschaft, Atomtechnik, das Fachblatt der deutschen Atomlobby, schrieb noch im Dezember 1983, die Verlässlichkeit des ganzen Systems ist sehr hoch.
In Niedersachsen riet die Landesregierung davon ab, Freilandgemüse zu essen.
Noch heute sterben Menschen an dieser Strahlenphobie. Die genetischen Schäden an Menschen, Tieren und Pflanzen sprechen eine deutliche Sprache. Zu den Chefliquidatoren der ersten Stunde gehörte der Kernphysiker Wladimir Tschernosenko. Liquidatoren sind diejenigen, die Aufräumarbeiten erledigen. Als der Spiegel Tschernosenko 1992 interviewte, war er schon schwer krank und gehörte zu den wenigen Überlebenden von 100 Chefliquidatoren. Er bestätigte, dass man die Strahlenbelastung möglichst verschleiert hatte. Statt dass Gorbatschow das Gebiet vollständig räumen ließ, wurden etwa 1 Million Liquidatoren durch die 30 Kilometer Gefahrenzone getrieben, sagte Tschernosenko. Die Menschen würden die Ursachen schon kennen, warum auch so viele junge Menschen wegstarben. Außerdem hätte die Internationale Atomenergiebehörde IAEO Druck gemacht, Atomenergie weiter voranzutreiben und kritische Fragen zu unterlassen. Die russische Atommafia hätte ebenfalls Druck ausgeübt. Wladimir Tschernosenko starb 1996 an den Folgen der Radioaktivität. In Tschernobyl werden weiterhin Liquidatoren gebraucht und wir sind schon im Jahr 2013. Als man 1986 die Stadt Pripyat evakuierte, sagte man den Menschen, sie sollten sich auf einen einzigen Tag vorbereiten. Noch heute ist Pripyat eine Geisterstadt. Für Fukushima gilt ganz Ähnliches. Fehlende oder falsche Informationen, Trickserei mit Messung der Strahlenbelastung, Versuche der Vertuschung und Verharmlosung und wie man technisch mit der Sache umgeht, ist mehr oder weniger Improvisation. Änderte sich nach Tschernobyl in Deutschland der Ton gegenüber Atomkraftgegnern?
Wie Sie wissen, haben wir eine repräsentative Demokratie und keine direkte, sodass wir davon ausgehen, dass die Abgeordneten sachgerecht die zukünftige Sicherung unserer Energieversorgung im Auge behalten, trotz Stimmungen, die im Volk natürlich doch auf und ab gehen können.
Mensch genau. Und Material können versagen, darum wird auch so viel Sicherheit gemacht.
Sie können das Restrisiko niemals ausschalten.
Ist doch nicht wahr? Natürlich, das sagt doch auch gar keiner.
Eben, und um dieses Restrisiko geht's uns ja.
Rund 200 Polizisten hatten Stellung bezogen, als stehe so etwas wie ein Bürgerkrieg vor der Tür. Wer fragt, wer zweifelt, wer protestiert, gilt als rückständig oder wird gar zum politischen Extremisten gestempelt.
Die Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes flogen tief und dicht über den Köpfen der abrückenden Demonstranten.
Das war die Dokumentarfilm-Werkschau und vielleicht hätte ich meine Sendung nicht Demokratie Online nennen sollen. Der Name spricht sich zwar gut, aber Sie sehen ja an diesen Beispielen, wo wir wirklich stehen. Die Demokratie ist eine Baustelle und da ist noch eine ganze Menge zu tun.